Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute gehen wir rein in ein wunderschönes Thema, nämlich das Thema der Selbstliebe und der Selbstpriorisierung. Und dazu haben wir heute Martina Paar zu Gast bei uns, die uns einen ganz, ganz schönen Einblick geben wird in das von ihr sehr auf humorvolle, leichte und lustige Art und Weise aufgegriffene Thema: Sorg für dich selbst, sonst sorgt sich keiner, wie du dir selbst höchste Priorität in deinem Leben gibst. Martina, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast.
Hi Monika, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Die Martina hat eine Vergangenheit als Fernsehredakteurin und Reiseleiterin hinter sich und arbeitet jetzt auch als Magistra der Literaturwissenschaft, als freie Autorin und ist seit ganz kurzem frisch gebackene Schrebergarten-Mutter und ist sehr glücklich darüber, jetzt ihren eigenen Prioritäten nochmal neu auf einer anderen Stufe folgen zu können. Und du bist jetzt hochentspannt hier in diesem wunderschönen Sommer bei uns und sitzt in München.
Ich sitze in München. Mein Schrebergarten ist 10 Minuten mit dem Fahrrad von meiner balkonlosen Wohnung entfernt. Ich liebe es so. Ich habe 4 Jahre auf diesen Garten gewartet, um ihn jetzt zu haben. Das ist natürlich wunderbar.
Ah, das ist schön. Für dich war auch dieser Garten, ist ja auch ein bisschen ein Sinnbild für das, was du auch erreicht hast jetzt in deiner persönlichen, in deinem persönlichen Werdegang, in deiner persönlichen Geschichte der Selbstpriorisierung. Wenn du jetzt mal zurückschaust, du lebst ja heute auch ganz anders wie noch vor einigen Jahren, hast dir in ganz vielen kleinen und großen Schritten immer mehr selber die größte Priorität in deinem Leben gegeben.
Ja.
Wenn du jetzt so zurückschaust und auch in die intensive Recherche, die du natürlich jetzt auch in dieses Thema gelegt hast, um dein Buch Sorg für dich selbst, sonst sorgt sich keiner, schreiben zu können, was ist deiner Meinung nach der Grund, warum es uns so oft so schwer fällt, uns wirklich die höchste Priorität im Leben zu geben?
Das ist ganz einfach. Wir alle wachsen auf mit dem Glaubenssatz oder dem Erziehungsansatz, dass es Egoismus ist, dass es einfach asozial ist, nicht in Ordnung ist, nicht sozial verträglich ist, wenn wir an uns denken. Und die Leute machen in der Wahrnehmung ganz gerne einen Fehler. Es geht nicht darum, dass man nur und ausschließlich an sich zuerst denkt, sondern dass man an sich zuerst denkt. Man realisiert, dass es auch andere gibt, die ihrerseits ihre eigenen Bedürfnisse haben und ihrerseits auch das Recht, diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Aber man schaut erstmal bei sich. Man sorgt dafür, dass es einem eben selber gut geht, weil das nun mal unsere Aufgabe ist und wenig mit Egoismus zu tun hat, aber das eben immer mit Egoismus verwechselt wird, gerade auch bei einer christlichen Prägung, ist das etwas, was mit Schuldgefühlen behaftet ist und was sich viele Menschen, darunter erstaunlich viele Frauen, gar nicht trauen.
Das sind ja diese Hürden auch, die wir da nehmen müssen. Du sagst Schuldgefühle, Verwechslung mit Egoismus, da steht uns ja einiges im Weg, auf dem Weg zum gesunden Selbstwert oder auch zur gesunden Selbstwahrnehmung und gesunden Selbstpriorisierung. Welche, du in deinem Buch nennst du sie die Typologie der häufigsten Widersacherinnen. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was so die größten Hürden und Widersacher sind?
Ja, gerne. Also da muss man unterscheiden. Ganz am Anfang steht erstmal die Erkenntnis, dass man für sich selber nicht nur sorgen darf, sondern auch sorgen soll. Und dann muss man schauen, darf ich das in Anspruch nehmen? Erlaube ich mir selber, das zu machen? Und dann muss man einfach eine bewusste Entscheidung treffen und denken, okay, ich versuche es mal mit diesem Ansatz ab sofort, bin ich verantwortlich für mein erfülltes Leben. Ich erwarte das nicht länger vom Partner, ich erwarte das nicht von meinen Kindern, keine Wertschätzung von meinen Chefs. Ich hole das aus mir selber. Und wenn man so weit ist, dass man denkt, ja, diesen Ansatz probiere ich jetzt für mich aus, dann wird man feststellen, es gibt sowohl innerlich etliches, was einem hilft oder aber einen davon abhält, und auch äußerlich etliche und etliches, die einem da im Weg stehen. Und im Äußeren sind es, wie du es eben genannt hast, die Widersacherinnen, wie ich sie nenne im Buch. Widersacher und Widersacherinnen, die in verschiedenen Ausprägungen auf einen zukommen, die gerne mal in Form von Freundinnen, Kolleginnen etc. auftauchen und die alle Charakteristika haben oder Eigenheiten, die wir auch an uns selber feststellen können. Wenn wir die nicht in uns selber tragen würden, würden sie uns an anderen Leuten eigentlich auch gar nicht so auffallen und schon gar nicht stören. Wir haben da zum Beispiel das ewige Opfer. Das sind die Leute, da sind immer alle anderen daran schuld, dass es diesen Leuten schlecht geht. Ja, da ist der Partner nicht aufmerksam genug. Oder die Chefin, die ist ganz einfach inkompetent und die gibt einem nicht das, was man braucht. Die gibt einem keine Wertschätzung, die gibt einem keine interessanten Aufgaben. Und der Arzt ist dann natürlich schuld daran, dass man selber krank ist. Sich selber zu hinterfragen und zu denken, okay, ist das jetzt wirklich so? Habe ich einen Arzt, der schlecht ist, oder liegt mein Diabetes vielleicht doch an meiner Ernährungsweise? Habe ich einen Partner, der unaufmerksam ist, oder überfordere ich ihn nicht mit meinen Ansprüchen? Und das ewige Opfer ist nicht in der Lage, das zu reflektieren. Das ewige Opfer, das ist ständig am Jammern. Du erkennst es an dem Satz, ich will ja nicht jammern, aber, und dann kommt das Jammern, und zwar toujours und nonstop, und ist so behaglich eingerichtet, in diesem Zustand ein Opfer zu sein, dass es gar nicht erkennt, dass es selber alle Möglichkeiten hat, aus dieser Opferrolle wieder rauszukommen. Ich meine jetzt nicht die echten Opfer von Verbrechen, von Gewalt, von Missbrauch, welcher Art auch immer, von Krankheit. Ich meine jetzt wirklich die Opfer der äußeren Umstände, wie ich sie nenne, die in ihrer sehr engen Wahrnehmung wie gefangen sind. Mhm. Die kennen wir alle, die gehen uns allen auf die Nerven.
Ja, einengen kann uns nicht nur dieses Opfer sein, dieser innere negative Monolog und dieses Jammern, sondern viele werden ja auch sich eingeengt fühlen von Menschen im Außen, von Freunden, von Familie, von Kollegen, weil da natürlich gewisse Lebensanschauungen auf uns eintreffen, die uns davon abhalten wollen, wirklich uns selbst im Leben zu priorisieren. Du nennst da zum Beispiel auch verschiedene Widersacher in deinem Buch, wie beispielsweise die Märtyrermutter.
Ja, die Märtyrermutter, die alles für ihre Kinder gegeben hat und jetzt erwartet sie natürlich auch ewige Dankbarkeit und dass man ihr entgegenkommt und tut, was sie will. Es gibt den bigotten Blödmann, wie ich ihn nenne. Das ist einer, der immer weiß, was für die anderen das Beste ist, der selber quasi Wasser predigt und Wein trinkt, der dir sagt, was gut für dich ist und was du vielleicht tun solltest und selber seine eigenen Ratschläge in den Wind schießt. Es gibt den Mann, der alles für seine Familie tut, aber das leider erst dann, nachdem diese Familie schon zerbrochen ist. Mhm. Und dann hat er ein so rasant schlechtes Gewissen seinen Sprösslingen gegenüber, dass er sich von denen manipulieren lässt und die verwöhnt und denen hinterherläuft, dass es auch seine neue Beziehung gefährdet. Wir haben die Suboptimal Woman, also die Frau, die zu viele Lifestyle-Magazine gelesen hat. Gibt's auch in männlicher Form. Aber gerade für uns Frauen ist es typisch, die hält sich für zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu knochig, zu unerfahren, zu verbraucht, zu was auch immer. Und die wird ihr ganzes Leben damit verbringen, einen völlig, völlig absurden Ideal hinterher zu jagen und sich damit wirklich das ganze Leben verderben. Die kann nicht denken, hey, vielleicht wäre es besser, wenn ich meine Energie in Selbstakzeptanz investiere. Die wird ganz einfach schauen, dass sie doch immer dem Ideal hinterherhechtet. Mhm. Ja, wen gibt es noch? Wir haben den Karrieristenkerl, wir haben Leute, deren Priorität ist nun mal die Leistung, die erbrachte und die Karriere. Und die werden es auch nicht sehen können, wenn dann jemand sagt, hey, Karriere ist mir jetzt gar nicht so wichtig, meine Gesundheit oder meine Lebensqualität ist mir im Moment wichtiger. Ich mag nicht 6 Tage die Woche 12 Stunden am Tag arbeiten. Ich klinke mich aus diesem Karrierewagen aus. Dann werden die es nicht verstehen. Und natürlich, all diese Menschen versuchen, dich wieder auf Spur zu bringen. Denn indem ich etwas mache, was gegen ihre Glaubenssätze verstößt, können sie das nicht nachvollziehen und nicht begreifen. Und manche betrachten es dann auch als ihre Aufgabe, dich doch wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und dir zu sagen, hey, warum machst du das denn so? Du musst dich doch für die Kinder aufopfern. Du musst doch Karriere machen. Du musst doch für dich sorgen. Du musst dich doch selbst optimieren. Und je nachdem, wie massiv diese Leute im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auftreten und wie massiv die dann auch tatsächlich ihre eigenen Interessen durchdrücken können, sieht man sich da schon mit Herausforderungen konfrontiert.
Was rätst du, diese Herausforderungen zu überwinden oder auch einfach mit der Meinung dieser Widersacher oder dieser Menschen und Stimmen im Außen oder auch dieser eigenen Opferstimme im Inneren umzugehen?
Also der schlechteste Ansatz wäre, sie missionieren zu wollen. Mhm. Da ist überhaupt kein Segen drauf. Wie gesagt, kümmere dich um dein eigenes Wohlergehen. Sag nicht den anderen, wie sie sich um ihr Wohlergehen zu kümmern haben. Denn das ist ihre Aufgabe, da müssen sie dahin kommen. Aber auch ganz klar Linie beziehen und sagen, pass auf, ich nehme deine Meinung zur Kenntnis, ich respektiere dich, aber das ist mir im Moment wirklich nicht wichtig. Ich habe mich für diesen Weg entschieden und den mache ich jetzt. Und was du davon hältst, wie du dazu stehst, ob du dich davon in irgendeiner Form bedroht fühlst, ist jetzt nicht mein Problem. Also wirklich den Leuten zu verstehen geben, es geht nicht um sie und du willst ihnen auch nicht ihre alten, liebgewonnenen Glaubenssätze und Ansichten wegnehmen, aber du möchtest dich um dein eigenes Ding kümmern. Und da du vorher auch angesprochen hast, welche Nachteile es mit sich bringen kann, dies zu tun, gibt natürlich die Möglichkeit, dass einige Leute davon ganz massiv sich auf die Zehen getreten fühlen und sich dann zurückziehen. Und da muss man abwägen, ist mir die Freundschaft dieser Person mehr wert, als jetzt mein Leben so zu leben, wie ich das für richtig halte. Und das muss jeder im Einzelfall selbst abwägen.
Mhm. Wenn sich jetzt natürlich beispielsweise eine Mutter, eine enge Freundin, ein liebgewonnener Kollege, wenn die sich natürlich zurückziehen, das gibt bei uns ja auch den Begriff des Liebesentzugs.
Ja.
Das ist ja eine Machtposition, die man dann ja auch einnehmen kann, ein Druckmittel.
Ja.
Liebesentzug oder Aufmerksamkeit, Freundschaftsentzug als Druckmittel. Da leiden, davor haben wir sicherlich oft am meisten Angst, wenn wir den Erwartungen nicht mehr entsprechen oder wenn wir Nein sagen, wo der andere gern ein Ja gehabt hätte, wenn wir uns nicht mehr so ausnahmslos zur Verfügung stellen als Zuhörer oder auch als Mitanpacker oder wie auch immer.
Als Mülleimer.
Als Mülleimer, genau. Wenn wir da dann Angst haben vor diesem Liebesentzug, bleiben wir mal bei diesem Wort. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich weiß, ich muss aber trotzdem bei diesem Nein bleiben? Ich möchte trotzdem nicht am Wochenende ständig hier und dort verpflichtet sein. Aber ich habe Angst vor diesem Liebesentzug. Wie gehe ich um mit dieser inneren Zwickmühle?
Also die Angst ist absolut, absolut nachvollziehbar. Wir alle sind ja angewiesen, dass wir in einem Netzwerk von Menschen leben, mit denen wir auch in einem Bezug stehen. Es geht auch gar nicht darum, dass man immer sein Nein um jeden Preis durchboxt. Ich musste im Einzelfall entscheiden, wenn jemand, der mir wichtig ist, nehmen wir mal an, eine alte Mutter, die jetzt so alt ist, dass sie vielleicht keine neuen Wege gedanklich mehr einschlagen mag, wenn die damit nicht umgehen kann, was ist mir dann wichtiger? Muss ich das umsetzen um jeden Preis oder kann ich dann auch mal sagen, jetzt nehme ich mich bewusst zurück? Aber ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich tue es nicht, weil es mir abverlangt wird, sondern in diesem Fall tue ich es freiwillig, weil ich das jetzt für sinnvoller erachte. Und damit macht man sich auch immer klar und bewusst, dass man selber die Macht der Entscheidung in sich trägt, die wir alle haben. Heißt ja nicht, dass man immer nur den eingeschlagenen Kurs permanent verfolgen muss, aber man muss dann auch ganz bewusst wissen, hier gehe ich von meiner eigenen Entscheidung ab, hier verfolge ich meinen Kurs nicht mehr, weil mir in dem Moment etwas anderes wichtig ist. Kann aber auch sein, dass man denkt, okay, diese Frau liebe ich sehr, ich ich traue ihr auch zu, dass sie in der Lage ist, damit umzugehen, denn die Liebe ist ja auch gegenseitig. Ich schlage ihr meinen neuen Ansatz nicht wie so einen nassen Lappen um die Ohren, sondern ich versuche, ihn zu vermitteln. Und ich kann dann sagen, pass auf, Mama, dass ich jetzt dieses Wochenende nicht komme, um mich um deinen Gatten zu kümmern. Das hat mit dir nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich jetzt völlig durch bin, dass ich einfach ein bisschen Ruhe für mich brauche. Und dann kann man eben nur hoffen, dass sie Verständnis dafür hat. Und wenn es Leute gibt, die sich zurückziehen, weil sie nicht mehr alles das von einem kriegen, was sie bisher bekommen haben, ist es vielleicht eine Überlegung wert, ob es gar nicht so schlimm ist, dass diese Leute nicht mehr in deinem Leben sind oder nicht mehr auf diese Weise in deinem Leben sind. Ich halte nichts davon, dass man selber die eigenen Interessen immer, immer unterdrückt und immer nachgibt und immer Ja und Amen sagt, um des lieben Friedens willen, um eine Beziehung, die es nicht wert ist, aufrechtzuerhalten, um von allen gemocht zu werden und es allen recht zu machen. Denn erstens kann man es nie allen recht machen. Der Einzige, dem du es recht machen musst, bist du in diesem Fall. Und eben zweitens, saugst du dich damit selber auf, begibst du dich damit auf ein ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Und jemand, der über einen echten Selbstwert verfügt, der wird sowas nicht lange mit sich machen lassen. Und es wäre auch eine Überlegung wert zu denken, okay, mein Selbstwert ist jetzt nicht wirklich super top. Ich fühle mich nicht ganz wie Wonder Woman oder Captain America, aber ich bin es eigentlich wert, dass man auch mich mit Rücksichtnahme und Respekt behandelt, wie ich es mit anderen Leuten auch mache. Und wenn mir das nicht gegeben wird, dann ist es ein Akt der Selbstliebe, dass ich sage, halt so nicht, lass ich jetzt einfach nicht mit mir machen. Und wenn du dann nicht mehr mein Freund sein möchtest, warst du es auch vorher nicht. Mhm. Das klingt jetzt radikal und ich weiß, das wird im Einzelfall nicht unbedingt immer so dermaßen radikal umgesetzt werden. Aber überleg wirklich, wo die Sorge für andere Leute mit deinem eigenen Selbstwert wirklich ins Gehege kommt und wo du dich selber klein machst und wo du selber immer nur einsteckst und wo du selber immer nur Energie reingibst, ohne dass irgendeine Form an Energie zurückkommt. Und das mag hart sein, aber wenn du erkennst, dass du dir selber auch Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung geben kannst und nicht darauf angewiesen bist, die ständig aus deiner Umwelt abzuziehen oder von der einzufordern, dann ist es auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann.
Du hast mir ja auch schon vorab erzählt, dass es in deinem Leben auch zwei ganz persönliche und prägende Situationen gab, in denen du an einem Punkt gekommen bist, wo du sagen musstest, jetzt muss ich für mich sorgen. Magst du uns ein bisschen erzählen, welche Situationen das waren und wie du dann damit umgegangen bist und wie du den Weg gefunden hast, wirklich all das zu verwirklichen, was du gerade sagst, dir selbst die Wertschätzung zu geben, dir selbst die Anerkennung auch zu geben und diese innere Ich-Stärke auch aufzubauen?
Ja, gerne. Das eine war, da war ich relativ neu im Berufsleben dabei. Ich habe als Fernsehredakteurin und Producerin gearbeitet und es war ein so giftiges Arbeitsumfeld, das war unbeschreiblich. Also die Leute gingen reihenweise oder wurden gegangen und puh, das war wirklich eine sehr, sehr harte Situation in meinem Leben, denn ich war so erzogen worden, dass ich meinte, wenn man gute Leistung bringt, dann wird die in irgendeiner Form honoriert. Das ist ein Wert an sich und damit kann man nichts falsch machen. Also habe ich hier rangeklotzt und ausgehalten und noch mehr rangeklotzt, bis ich dann erkannt habe, es interessiert nicht, wie gut meine Leistung ist. Die wird eh nicht mir gut geschrieben. Die packen meine Vorgesetzten für sich ein. Die beanspruchen die für sich. Ich kam mir irgendwann mal vor wie das Eselchen, das da den Karren zieht und immer die Möhre vor der Nase hat. Und immer denkt, wenn ich noch schneller laufe, wenn ich mir noch mehr Mühe gebe, dann erreiche ich diese Möhre. Und irgendwann dachte ich, halt, vielleicht ist das jetzt auch echt nur ein Intelligenztest. Vielleicht muss ich hier nicht meine Ausdauer unter Beweis stellen und meine Leidensfähigkeit, sondern vielleicht muss ich hier auch unter Beweis stellen, dass ich ein Interesse daran habe, an meiner geistigen Gesundheit, an meiner körperlichen Gesundheit, dass es mir gut geht. Und dass es ein Ausdruck von Selbstliebe ist, wenn sich aus einem Umfeld entfernt, das so giftig für einen ist, wo es keine Wertschätzung gibt, wo es nur Ausbeutung gibt, wo es nur makabere Situationen gibt, denen kein normaler Mensch gewachsen sein kann auf Dauer. Und ja, da habe ich mich dann entschieden, gut, bei all dem Einsatz, den ich gebracht habe, bei all der Zeit und der Kraft, die ich da investiert habe, muss ich jetzt erkennen, da kommt nie etwas zurück. Da wird nie etwas zurückkommen. Das kann mein Weg nicht sein. Und ich muss, ja, habe letztendlich dann der ganzen Branche auch den Rücken gekehrt. Das war nichts für mich. Und das zu erkennen, nachdem man doch schon einige Jahre da unterwegs ist und denkt, ja, das ist mein Weg, den will ich gehen, ist jetzt nicht so unglaublich leicht. Aber irgendwann kam der Punkt für mich jedenfalls, wo ich gesagt habe, nein, hier zu bleiben, das würde meine Nerven schreddern und das würde mich nicht glücklich machen.
Und du hast dann diese Situation verlassen, hast dann dein Leben auch mehr in die Richtung des Schreibens und Reisens verlagert?
Ich bin erstmal Reiseleiterin geworden. Ja. 6,5 Jahre lang habe ich Busladungen voll deutsche Touristen wirklich um die halbe Welt gekauft. Das war am Anfang super, super spannend. Man lernt aber auch mehr über Menschen, als man je wissen wollte. Ich habe sehr schnell die ewigen Opfer unter meinen Reisegästen erkennen können. Und dann habe ich andere Leute gesehen, die zum Beispiel sagten, nö, in den Canyon gehe ich nicht rein. Und ich, aber das ist der Fine National Park, schaut ihn euch an, der ist so wunderschön. Und die schauten mich an und sagten, pass auf, wir haben jetzt so viele wunderschöne Eindrücke gehabt die letzten Tage, wir kriegen die nicht mehr verarbeitet. Und ich habe erkannt, das ist eine Maßnahme für sich selber zu sorgen, wenn man dann auch mal sagt, okay, diesen Ausflug sitze ich jetzt aus, in diesem Canyon gehe ich nicht, ich bleibe hier sitzen, ich verschnaufe, ich gebe mir eine Tasse Kaffee. Auch das gehört zur Selbstsorge. Genau, und dann, als ich wieder sesshaft werden wollte, bin ich in den PR-Bereich und wieder nach München zurück und hatte super liebe Kolleginnen, also ohne Schmarrn, bessere hätte ich mir nicht wünschen können, ganz liebenswürdige, freundliche, tolle Frauen und habe erkannt, wenn ich hier bleibe, werde ich meinen Traum mal vom Schreiben leben zu können, niemals verwirklicht kriegen. Niemals, weil ich dann die Zeit nicht habe, nicht die Energie habe. Ein Wochenende jagt das andere Wochenende und irgendwann ist dann Zeit für die Rente und da brauche ich dann immer anzufangen. Und da habe ich mich also nicht aus einer unerträglichen Situation wie beim ersten Mal, sondern aus einer eigentlich sogar angenehmen, aus einer verführerisch angenehmen Situation verabschiedet. Ich ging hin und ich sagte, ich habe euch alle lieb, aber ich kann hier nicht bleiben. Und ich dachte, jetzt versuche ich es. Ich wollte immer vom Schreiben leben und das versuche ich jetzt. Und wenn ich dabei draufgehe, ja, bin ich nicht. Hat geklappt. Und ich bin mir auch bewusst, ja, für mich ist es einfacher wie jemand, der eine Hypothek abarbeiten muss oder der für Eltern im Pflegeheim bezahlen muss oder der Kinder hat. Ist alles einfacher für mich. Und auch drum, dachte ich, habe ich auch die Verpflichtung, es zu tun. Auch um zu zeigen, man sollte eigene Erfahrungen machen und nicht immer den Glaubenssätzen anderer Leute vertrauen, die sagen, boah, vom Schreiben leben kann's ja vergessen, ohne Kontakte und der Markt ist viel zu umkämpft und geht ja gar nicht. Das war alles nur Müll, was die geredet haben. Das war in meinem Fall nicht wahr. Drum erzähle ich die Geschichte auch so gern, um den Leuten zu sagen, mach deine eigenen Erfahrungen. Denn wenn du immer nur dich ja nach dem ausrichtest, was andere erfahren haben oder was sie behaupten, dann kann dir viel, viel Gutes entgehen.
Absolut. Und ich finde es auch schön, dass du das jetzt auch gerade so aus deiner eigenen Erfahrung heraus erzählst. Es gibt ja Grund zur Selbstsorge, nicht nur im negativen Fall, wenn man unter Druck leidet oder unter widrigen Umständen im Außen, sondern auch wenn man in diesem goldenen Käfig, sage ich jetzt mal, oder in dieser warmen Bequemlichkeit sich befindet, so im Zentrum der Komfortzone. Und dann auf einmal wird man seinen Träumen oder seinen nächsten Entwicklungsschritten eigentlich schuldig und ist verpflichtet, um sich selber neu wieder für sich selber zu sorgen, weil man ansonsten ja die nächste Stufe verpasst.
Ja.
Nicht um zu sagen, ja, die Komfortzone ist schlecht, sondern einfach auch um zu erkennen, dass man die Pflicht hat, dieses Potenzial, das da so brach liegt und das eigentlich schon möglich wäre, angetastet oder ausprobiert zu werden, dass man das auch tut.
Ja, genau, das hast du super auf den Punkt gebracht. Darum geht's nämlich auch, um die Pflicht sich selber gegenüber. Jedes Elternteil, jede Mutter, jeder Vater wird dir sagen, ja, ich sorge für mein Kind, das ist das Wichtigste. Ich muss schauen, dass es ihm gut geht. Und das ist auch gut und richtig so. Aber die wenigsten gehen einen Schritt weiter und erkennen, dass sie auch sich selber gegenüber diese Fürsorgepflicht haben. Und wenn wir ehrlich sind, erkennen wir, wenn die Zeit gekommen ist, um den nächsten Schritt zu machen. Und da mag es wieder Umstände geben, wo du sagst, okay, mein Kleines ist noch in der Schule und das muss jetzt erstmal den Abschluss machen und dann kann ich ein berufliches Risiko eingehen. Vorher nicht, absolut legitim. Aber das ist dann eben eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Man macht es nicht, weil man es machen muss, weil es von einem abverlangt wird, sondern wenn man in dem Moment diese Entscheidung trifft. Aber sich selber dann nicht aus den Augen verlieren. Man ist immer noch da, auch wenn man sich kurzzeitig mal nach hinten schiebt, um für andere zu sorgen, die es in dem Moment nötiger haben. Man hat diese Pflicht, die du es genannt hast, sich selber gegenüber. Und die muss man einfach wahrnehmen.
Ich habe einmal auf einem Seminar eine Frau kennengelernt, die war, würde ich jetzt so auf Mitte 40 schätzen. Und als ich dann mich mit ihr unterhalten habe, warum sie hier ist und was sie erreichen möchte jetzt in diesen Tagen, dann hat sie etwas zu mir gesagt, was mich sehr beschäftigt hat. Dann hat sie gesagt, ja, sie hatte einen ganz großen Traum in ihrem Leben, als sie geheiratet hat.
Ja.
Doch dann kamen die Kinder und dann ist sie auch in die Firma des Mannes eingestiegen. Und jetzt, 15 Jahre später, kann sie sich an diesen Traum gar nicht mehr erinnern.
Mhm.
Und sie war auf diesem Seminar einfach, um da wieder anknüpfen zu können, um das wieder finden zu können, was sie damals zum Wohle des Mannes, zum Wohle der Kinder und zum Wohle der Firma des Mannes so weit nach hinten gestellt hat.
Und weißt du, was da noch ein Fallstrick ist, weshalb es nichts mit Egoismus zu tun hat, für sich selber zu sorgen? Wer hat die Größe, wer kann wirklich sagen, ich gebe jetzt alles für meinen Mann, ich gebe alles für meine Kinder, ich opfere meine Träume, meine Wünsche, meine Karriere, ohne dafür etwas retour zu erwarten?
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Irgendwann kommt der Moment, wo sie vielleicht ihrem Mann den Vorwurf machen wird. Dieser berühmte Spruch, ich habe für dich meine besten Jahre geopfert, haben wir alle in irgendeiner Form schon mal gehört. Sie wird dann erwarten dafür, dass sie für den Mann so viel tut, soll er auch für sie viel tun. Sie wird unbewusst, es muss ihr gar nicht mal klar sein, erwarten, dass ihre Kinder dann auch so gedeihen, wie sie sich das vorstellt, dass ihre Kinder auch dankbar sind. Und es gibt Kinder, die durchaus sagen, hey Mom, ich bin dir nicht dankbar dafür, dass du dich für mich aufgeopfert hast, denn ich spüre da jetzt eine Verpflichtung, eine Last, die mich hindert, mein eigenes Leben zu leben. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Wer sich selber aufgibt für andere, wer etwas opfert für andere, darf es gerne tun. Aber nur, wenn es möglich ist, dass aus freier Entscheidung zu tun und wenn es tun will und nicht, indem es tut und erwartet, dann bekomme ich aber das dafür. Wenn ich in meine Beziehung viel gebe, bekomme ich ewige Liebe und Sicherheit und happy ever after. Wenn ich für meine Kinder sorge, wenn ich für meinen Job sorge, kriege ich da genau das zurück, was ich brauche. Denn so, seien wir ehrlich, so funktioniert es doch gar nicht in unserem Leben. Oder ist das deine Erfahrung?
Es ist sicherlich immer ein sowohl als auch. Man macht diese Erfahrungen, man macht andere Erfahrungen. Manchmal bekommt man auch wesentlich mehr von jemandem oder wesentlich mehr von einer Situation,
das,
als man jemals
ja.
erwartet hätte. Was ich jetzt auch schön finde für alle, die zuhören, was sind denn so ganz kleine Akte der Selbstpriorisierung oder so kleine Gewohnheiten oder so kleine Tipps, die man vielleicht noch mit rausnehmen kann jetzt ins eigene Leben, in den Alltag, wo man sich selber was Gutes tut, wo man sich selber wie etwas Kostbares behandelt, wo man sich selber auch vielleicht in gewisser Form immer wieder mal mehr an seine eigenen Wünsche und an seine eigenen Träume erinnert, dass man sie nicht verliert. Was würdest du da so für kleine, schöne Anregungen noch mitgeben wollen?
Ich fürchte, so kleine, schöne Maßnahmen wie hier mal ein Schaumbad, da mal eine Schokoladentorte, habe ich nicht. denn die bringen meines Erachtens nichts. Es geht hier wirklich um das Wesentliche. Es geht um den Selbstwert und um die Eigenverantwortung. Und da kann man durchaus Überlegungen anstellen und schauen, Moment, warum mache ich das jetzt? Mache ich das aus einer Gewohnheit heraus? Mache ich das, weil mir das abverlangt wird? Oder mache ich das, weil ich das in dem Moment gerne gebe? Lernen, ein bisschen auf sich zu achten. Eine Möglichkeit wäre auch, dass man mal lernt, mit Nein zu hantieren. Gerade wenn man jemand ist, ein Mann, eine Frau, der oder die eben gerne für andere alles tut und nicht Nein sagen, keine Bitte abschlagen kann, dann einfach auch mal sagen Nein und nachspüren, wie fühlt sich das an. Sagen Nein, das mag ich jetzt nicht. Nein, dafür habe ich jetzt keine Kapazitäten. Oder einfach auch mal eine Sache aussitzen. Also nehmen wir mal an, rauschende Party, Geburtstagsfeier, was auch immer. Und einfach mal sagen, nein, ich gehe heute nicht mit. Es ist mir wichtiger, auszuruhen, für mich zu sorgen. Das bringt mir jetzt mehr. Die anderen sind vielleicht enttäuscht oder sie müssen allein gehen. Aber es geht hier darum, dass ich einen Schritt mache, der nur mir was bringt in dem Moment. Anderen erst langfristig etwas. Und wenn man mit diesen kleinen Übungen anfängt, also keine Wellnessmaßnahmen, keine Schokolade, die man sich gönnt, sondern mit diesen kleinen Übungen, wenn man denkt, wie würde ich jetzt mit einer guten Freundin umgehen? Was würde ich meinem besten Freund raten? Wie würde ich denen mit Wohlwollen und Liebe begegnen und das dann auch mal sich selber angedeihen lassen, weißt du? Sich so betrachten, als wäre man die beste Freundin, der engste Freund und dann genau das tun, was uns im Fall von anderen Menschen oft viel leichter fällt, als wenn es um uns selber geht. Da kann man ab und zu mal mit experimentieren und schauen, wie sich das für einen anfühlt. Mhm. Das wäre meine Anregung, ja.
Das sind ja auch wunderschöne und auch sehr konkrete Anregungen, liebe Martina. Wenn ich das jetzt gerade noch einmal zusammenfasse und auch für mich, die ja sehr gerne auch was aufschreibt und irgendwo ein Post-it aufhängt, um sich zu erinnern, warum mache ich das? Wenn ich mich jetzt vielleicht gerade hier hinten anstelle, warum stelle ich mich hinten an? Und wenn ich mich dazu bewusst entschieden habe, zur Freude des anderen mich selber zurückzustellen, dann darf ich das auch so stehen lassen. Wenn ich aber sage, ich habe das getan, um mich zu priorisieren und um meinen eigenen kraftvollen Weg jetzt da durchzusetzen, dann darf ich auch das ganz genauso stehen lassen. Zweitens, Martina, habe ich mitgenommen, dieses liebevolle Nein sagen, aber auch mit dem Zusatz, das dann nicht mehr lange zu argumentieren. Ein Nein ist ein Nein und das braucht nicht immer eine Rechtfertigung, mit der wir uns dann im Endeffekt auch wieder klein machen und unterordnen. Und drittens, habe ich gehört, und das ist sicherlich ein wunderschöner Tipp für alle, denen es nicht so leicht fällt, Nein zu sagen, zu überlegen, was würde ich denn jetzt meiner besten Freundin oder was würde ich denn jetzt meinem besten Freund raten? Denn wenn wir das tun, dann sehen wir auch, wie freizügig, wie großzügig und wie verständnisvoll wir eigentlich gegenüber den anderen wären und dass wir in dem Moment jetzt genau diese Großzügigkeit, dieses Verständnis und diese Offenheit auch mal für uns selber einfordern und für uns selber ins Leben bringen können. Habe ich das so passend zusammengefasst, liebe Martina?
Ja. Und ein Tipp, der vielleicht noch helfen könnte, wenn man sich vor Augen führt, dass man es nicht nur für sich macht, wenn man so ein böser Egoist ist, der nie an andere denkt, sondern dass letztendlich ja alle davon profitieren, wenn ich mich um mich selber kümmere. Das ist ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Denn wenn wir nicht für unsere Bedürfnisse sorgen und uns nicht um uns selber kümmern, erwarten wir einfach, dass es andere tun. Und damit belasten wir die Beziehung zu den anderen Leuten. Damit erwarten wir etwas oder fordern etwas ein, was uns nicht zustößt. Wenn ich dagegen in der Lage bin, für mich selber zu sorgen, kann ich allen anderen zugestehen, dass sie dasselbe machen. Kann ich dann auch wirklich sagen, jetzt stehe ich stabil in mir, in meiner Situation. Jetzt habe ich die Stärke, auch anderen zu helfen, wenn es nötig ist. Also letztendlich profitieren wirklich alle davon, wenn wir mündig, voll Eigenverantwortung unsere Bedürfnisse anerkennen, Selbstpriorisierung als unsere Aufgabe wahrnehmen und so auch lernen, unseren Selbstwert mehr und mehr zu steigern, uns immer mehr zu lieben. Ja.
Das ist ja wunderschön. So sehe ich das auch, liebe Martina. Es profitieren immer alle, wenn einer stärker wird, wenn einer oder eine sich mehr um sich selber kümmert, mehr in die eigene Kraft geht und damit dann auch selbstverständlich wieder viel mehr zu geben hat, viel mehr inspirieren kann, viel mehr mithelfen kann. Und das ist das Schöne, wenn wir alle gemeinsam an diesem Projekt Mensch mitarbeiten und jeder für sich selbst sorgt, dann können wir auch gut füreinander sorgen. Und ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, liebe Martina, für dieses schöne Gespräch und für alle, die zuhören. Martinas Buch Sorg für dich selbst, sonst sorgt sich keiner. Erschienen beim MVG Verlag. Das ist ein sehr humorvolles Werk, ein ganz schönes Buch jetzt auch für den Urlaub. Ich habe es selbst im Urlaub gelesen.
Ach, danke.
Und Martina, ich danke dir auf jeden Fall für all deine Offenheit und diese ja, ganz eigene und lockere Sichtweise, die du auch in deinem Buch vermittelst. Und ich wünsche uns allen, dass wir gut für uns selber sorgen, dass wir gut auf uns selber schauen und dass wir in unserer Kraft leben und in unserer Kraft sind. Denn wir sind alle weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Und ich lade uns wie immer ein, auch so zu leben. Vielen Dank für deine Inspiration, liebe Martina. Und dir vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die neuen Themen und aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, bis bald, deine Monika.